Okay, dann starten wir jetzt mit der Vorlesung Cocksucker-Gruppen und Kammernsysteme. Wie der Name schon sagt, geht es irgendwie um Gruppen. Das ist gut, das ist für mich immer erstmal große Freude. Der Name Cocksucker spielt eine Rolle und dann ist aber noch ein anderes Wort, nämlich Kammernsysteme. Und deswegen werde ich jetzt auch mehrere Zutaten anreißen, die irgendwie in diese Vorlesung einfließen, damit man sich vorstellen kann, was da los ist, also worauf Sie sich quasi eingelassen haben. Okay, da ist erstmal das Wort Gruppe. Und eine Frage, die man zur Motivation nehmen könnte, ist, kann man eigentlich immer Gruppen mit irgendwelchen gewünschten Eigenschaften basteln? So, da wäre meine erste intuitive Antwort immer nein. Denn wenn eine Gruppe Eigenschaften haben soll, die widersprüchlich sind, dann kann man ja auch nicht basteln. Zum Beispiel könnte man versuchen, eine Gruppe zu konstruieren, deren Ordnung eine Primzahl ist, aber die nicht zyklisch ist. Das kann man lange versuchen, aber es wird einem nicht gelingen. Die nächste Frage ist dann, ob, wenn theoretisch diese Eigenschaften alle gleichzeitig in einer Gruppe vorkommen können, ob es dann wenigstens möglich ist, eine Gruppe zu konstruieren. Also zum Beispiel könnte man sich ja fragen, ist es möglich, eine Gruppe zu basteln, die von zwei Elementen erzeugt wird, nennen wir sie X und Y. Und dann gibt man vielleicht die Ordnung dieser beiden Elemente vor und die Ordnung der Gesamtgruppe. Kann man sowas immer konstruieren? Wäre ja so eine Frage. Geht das immer? Und wenn ja, warum? Also woher weiß man, dass das geht? Wer von Ihnen hat denn schon mal eine Präsentation gesehen? Also sowas wie die gleich und dann steht da so ein Erzeugnis und irgendwelche Eigenschaften für die Elemente, die die Gruppe erzeugen. Haben Sie das schon mal gesehen? Einmal ja, einmal nein. Das ist eine Richtung, aus der wir jetzt kommen und uns dem Thema nähern und so lange miteinander kostet haben. Und hier kommt die andere Richtung. Und dafür habe ich was mitgebracht, was Melanie Möckel mal gebastelt hat, vor langer, langer Zeit. So, das ist jetzt für die Audio-Leute natürlich doof, ich beschreibe das mal. Das ist ein bisschen wie ein B24, aber der ist aus der Form geraten in dem Sinne, dass wenn man jetzt damit würfelt, das halt nicht fair ist. Das ist kein B24, bei dem alle Seiten genau gleich sind, sondern es ist ein B24 mit sechseckigen und mit quadratischen Seiten. Und insgesamt ist es fast wie eine Kugel. Man könnte das gleiche Ding auch auf eine Kugel zeichnen. So, dann wären halt diese Quadrate und Sechsecke ein bisschen verzerrt. Und das hat offensichtlich sehr viel Symmetrie, dieses Ding. Und jetzt kommt es, es ist eine Visualisierung der Gruppe Symphia. Okay, wie kommt das zustande? Das ist der andere Teil der Vorlesung. Wenn man das Thema weiterdenkt, und das kommt in dieser Vorlesung dann nicht mehr vor, aber da geht es dann quasi hin, dann kommt man zur Theorie der Gebäude. Das ist ein Bereich der Mathematik, der sehr geometrisch ist, aber wo man auch manchmal so graphentheoretische Argumente sieht und Symmetrie spielt eine Rolle, also Gruppentheorie. Wunderschönes Gebiet. Und in Gebäuden gibt es Apartments. Und so ein Apartment hat eine lokale Struktur, die wir in dieser Vorlesung verstehen. Deswegen brauchen wir Kammernsysteme. Das heißt, wir verstehen lokal, was in Gebäuden los ist. Zimmer, Wege, Apartments und so weiter, Mauern. Und das wäre dann quasi, wenn man Gebäudetheorie machen wollte, die Vorbereitung. Dann könnte man danach Gebäudetheorie machen. Das wird hier nicht passieren, sondern wir schließen diese Vorlesung dann an einer geeigneten Stelle ab. Haben dann aber einen Einblick bekommen in ein, wie ich finde, total cooles, sehr schönes mathematisches Gebiet, das irgendwo zwischen Gruppentheorie, Graphentheorie und Geometrie liegt. Und so Argumente und Methoden und Ideen aus diesen verschiedenen Gebieten vereint. Wir malen das auch ganz viel Bildchen. Das wäre klar. Was muss man wissen? Man muss nicht viel wissen, um hier einzusteigen. Man muss wissen, was eine Gruppe ist. Man muss so ein bisschen, also so ein paar algebraische Konzepte kennen, zum Beispiel was ein Homomorphismus ist, ein Isomorphismus, solche Sachen. Aber viel mehr brauchen wir tatsächlich erstmal nicht. Das ist das Lustige, man kann diese Vorlesung im Prinzip sofort hören, wenn man ein paar Grundbegriffe hat. Alles andere erarbeiten wir uns dann nebenbei. Das ist einer der Gründe, warum es so viel Spaß macht, finde ich jedenfalls. Und in Kapitel 1 nähern wir uns dem Thema aus der ersten Richtung, die ich skizziert habe. Das heißt, wir arbeiten so dahin, Gruppen mit gewissen Eigenschaften zu finden oder zu konstruieren oder uns zu überlegen, warum es was gibt. Und so Darstellungen zu verstehen, wie die ich vorhin angeschrieben habe, dass eine Gruppe erzeugt wird von irgendwas und dann stehen da noch irgendwelche Eigenschaften und die Frage ist, Was ist denn das eigentlich? Wie funktioniert das? Warum sollte es sowas überhaupt geben? Wie zur Hölle sehe ich, ob es überhaupt eine endliche Gruppe ist? Ja, die Antwort ist oft gar nicht. Und das Thema ist Freigruppen. Das Wort frei hat ja sehr unterschiedliche Bedeutungen. Wenn ich an sowas wie Software denke, dann könnte man mit frei assoziieren, dass es nichts kostet. Aber häufig ist ja eher gemeint, es ist frei einsehbar im Sinne von, man kann den Code angucken. Man versteht, was da passiert. Aber frei kann auch bedeuten, frei von Einschränkungen, frei von Bedingungen. Und so ist es hier. Wir werden uns also dann mit Gruppen befassen, die eine herausgerissene Gruppe haben, irgendwie keine besonders aussagekräftige Informationen in sich tragen. Und wir beginnen mit einem Alphabet. Wir haben also eine abzählbare Menge und die ist nur dazu da, die Buchstaben in unserem Alphabet durchzunummerieren oder zu bezeichnen. Die Buchstaben bezeichne ich mit AI, wobei I über die Indexmenge I läuft. Erstmal ist es also irgendeine Menge, wenn wir nichts weiter wissen, wir nennen die einfach nur Alphabet und bezeichnen die Elemente der Menge dann später auch gleich als Buchstaben. Wenn ich mir so welche hernehme und mit denen irgendwie arbeite. Na, jetzt haben wir ein Alphabet, wir haben Buchstaben, dann können wir doch auch Wörter bilden. Und Wörter bilden wir genauso, wie wir das intuitiv in unserer Sprache auch machen, indem wir nämlich Buchstaben nehmen und die so zusammen hintereinander hinschreiben und dann irgendwie aussprechen.
Wenn möglich.
Das ist mathematisch. W wie die Wörter. W von A ist die Menge der Wörter in A und die ist folgendermaßen definiert. Das ist die Menge aller endlichen Kombinationen aus Buchstaben, wobei die Buchstaben selbst benutzt werden oder die Buchstaben, bei denen dann oben noch so ein minus 1 dran steht. Und unsere Intuition sagt uns dann vielleicht später, ach so, das soll dann die Inverse werden von den Buchstaben. Das dürfen wir jetzt aber noch nicht zu stark mitdenken. Sondern erstmal müssen wir so tun, als seien es einfach nur Symbole. Wenn wir also den Buchstaben A haben, dann gibt es auch den Buchstaben A minus 1, um ein Wort zu bilden. Aber mehr nicht, wir wissen nicht, was das bedeutet. So kommt die folgende Notation zustande. Die Menge aller Ausdrücke A1 hoch Epsilon 1, A2 hoch Epsilon 2 und so weiter, da sind auch keine Verknüpfungszeichen, sondern es ist wirklich wie bei Wörtern, wir schreiben es einfach nur so hin. Die Punkte, die jetzt also der Normale sind und so weiter Punkte und keine Verknüpfungspunkte, bis hin zu AN hoch Epsilon N, wobei N eine natürliche Zahl ist, ich gucke mir also nur endliche solche Ausdrücke an. Und diese Exponenten Epsilon I dürfen 1 oder minus 1 sein. Und wenn das eine 1 ist, schreibe ich die normalerweise nicht hin. Aber wenn es eine minus 1 ist schon, dann ist es wichtig. Das ist. Achso, und A1 ist A, N kommt natürlich aus A. Sollte ich auch noch hinschreiben. Das ist die Menge der Wörter im A. Um ein Wort zu bilden, darf ich also beliebig viele, endlich viele Buchstaben benutzen in irgendeiner Reihenfolge. Die darf ich hintereinander schreiben und ich darf auch die Buchstaben noch manipulieren, indem ich oben so minus 1 dran schreibe. Und dann schreibe ich so einfach alles irgendwie hintereinander. Und jedes Mal, wenn ich das mache und da was Endliches rauskommt, dann ist es ein Wort. Nach. Beispiele gibt es gleich. Erstmal möchte ich noch ein paar mehr Bezeichnungen einführen. Denn jetzt gibt es ja so die übliche Frage, die man sich stellt, was baue ich? Ja, was will, wenn ich gar nichts hinschreibe? Das geht auch, das ist dann das leere Wort. Und das ist auch definiert. Es ist erlaubt, nichts hinzuschreiben. Dementsprechend könnte ich hier also sagen, N aus N0 ist auch erlaubt. Das heißt, dass ich mir keine Buchstaben mehr nehme und dann einfach nur das leere Wort habe. Das leere Wort bezeichne ich mit einer 1. Ist auch wieder suggestiv, werden wir später sehen. Das leere Wort heißt 1 in A natürlich. Falls ich mal mehrere Alphabete habe und die leeren Wörter quasi noch unterscheiden möchte, dann kann ich noch einen Index dran machen. Aber für den Moment ist das nicht nötig, weil wir gerade nur ein Alphabet haben. Jeder formale Ausdruck dieser Form heißt Wort in A. Das ist also immer gemeint, wenn ich das sage. Und jetzt können wir ja zählen, aus wie vielen Buchstaben bzw. Buchstaben hoch minus 1 so ein Wort zusammengesetzt wird. Also wenn wir jetzt über unsere Sprache, in der wir sprechen, nachdenken, dann können wir das ja auch machen. Und da gibt es ja auch bei lustigen Spielen, dass man irgendwie Buchstaben kriegt, dann soll man möglichst viele Wörter mit 5 Buchstaben machen oder so. Das heißt, wir zählen, wie lang ein Wort ist. Ne? Wir sagen dann, das Wort ist 4 Buchstaben lang oder 5 Buchstaben lang. Und das können wir hier auch machen. Wir zählen einfach, wie viele dieser Ausdrücke haben wir verwendet. Das heißt, wir nehmen hier dieses N und das ist dann die Länge unseres Wortes. Und das leere Wort hat Länge 0. Und das ist das einzige Wort der Länge 0. Also Vorsicht, dieser einzige ist nur ein Symbol. Das ist kein, also das heißt nicht, dass da ein Buchstabe steht und wir deswegen Länge 1 haben, sondern das leere Wort hat Länge 0. Das hier steht nur da, damit da irgendein Symbol steht und nicht leere Länge oder so. Wie schreibe ich das hin? Sei Omega ein Wort in A. Die Länge von Omega und die bezeichne ich, indem ich da so Betragsstriche daneben schreibe. So. Das ist einfach die Anzahl der verwendeten Buchstaben. Beziehungsweise Buchstaben minus 1. Kommt genau so zustande, dass man einen Buchstaben einzeln hinschreibt oder dass man einen Buchstaben minus 1 hinschreibt. Das sind die Möglichkeiten. Nach dem, was ich gerade erklärt habe, einmal kurz die Frage, ob es reicht, wenn ich das so hinschreibe, Anzahl der Buchstaben bzw. Buchstaben hoch minus 1. Ist es verständlich dadurch? Ich kann es sonst auch noch mal ganz, ganz formal korrekt machen, wenn es gewünscht wird. Kopfschütteln. Alles klar. Die Frage stelle ich noch öfter, weil ich am Anfang das bewusst langsam und ausführlich mache. Weil das Konzept einfach, soweit ich weiß, in keiner anderen Vorlesung so vorkommt. Da müssen wir dann einmal richtig gründlich sein. Unter anderem folgt aus dem, was wir jetzt schon besprochen haben, dass die Länge eines Wortes immer eine natürliche Zahl oder Null ist. Wörter sind ja nach Definition endlich lang. So haben wir diese Menge W von A definiert. Das heißt, dass wir eine Abbildung definieren könnten von der Wortmenge, wie von A, hinein in die natürlichen Zahlen mit 0, wo wir jedem Wort seine Länge zuweisen. Das wäre wohl definierter Abbildung. So, man kann hingucken, man kann zählen, das wird später noch wichtig, dass das was Wohldefiniertes ist. Und das leere Wort habe ich schon erwähnt, ich glaube, das war alles. Wir könnten uns jetzt, bevor wir Beispiele anschauen, nochmal so die einfachsten Manipulationen überlegen, die man jetzt mit so Wörtern machen könnte. Was könnte man machen? Also man kann, klar, man kann so ein Wort hinschreiben. So, und dann kann man irgendwas dazufügen oder weglassen. Man kann bei den Exponenten irgendwie was wechseln und sagen, aus einem Einsen macht man minus eins oder umgekehrt. So, das sind so Manipulationen, die man irgendwie mit Wörtern machen kann, so dass klar ist, dass danach wieder ein Wort rauskommt. Nur einmal für uns so intuitiv, was kann man da machen? Insbesondere kann ich also was wegnehmen oder was hinzufügen. Ich könnte also mir jetzt zwei Wörter schnappen und die hintereinander schreiben. Dann ist wichtig, warum ich das mache, aber in beiden Fällen kommt wieder ein Wort raus. Es wäre wieder etwas, was dieser Form genügt. Und man sieht auch sofort, dass die Länge dann halt die Summe der Länge der beiden Wörter ist. So, das ist eine einfache Manipulation. Und wenn wir das machen, möchte ich das hintereinander schreiben nennen. Ich sage jetzt absichtlich nicht verknüpfen oder sowas, weil das Wort irgendwie unangebracht ist. Aber man kann hintereinander schreiben. So nacheinander hinschreibe, wie sie in den Wörtern vorkommen, oder ich mache es halt andersrum. Wenn ich nur hintereinander schreiben sage und die Wörter in dieser Reihenfolge hernehme, dann meine ich immer, dass ich die auch in der Reihenfolge hintereinander schreibe. Sonst sage ich das dazu, dass ich es andersrum machen möchte. Und da entstehen wieder Wörter. Denn wir gucken mal, was da passiert. Wir haben halt in Omega 1 so eine Kombination aus Buchstaben, gegebenenfalls mit hoch minus 1, endlich viele. Bei B2 nochmal genauso. Und wenn ich das dann hintereinander schreibe, dann kommt einfach wieder ein Ausdruck raus, bei den Buchstaben da stehen, gegebenenfalls mit hoch minus 1. Ob sich da was wiederholt oder nicht, ist dabei total egal. Steht nirgends, dass es eine Rolle spielt. Also gucke ich einfach. Und ich lasse nichts weg. Ich schreibe alles genauso hin, wie das vorher in den Wörtern einzelner war, hintereinander, dann bekomme ich ganz klar wieder ein Wort raus in A und die Länge ist die Summe der Längen von Omega 1 und Omega 2 in beiden Fällen. Die Wörter sind gegebenenfalls unterschiedlich, die Längen sind aber gleich und das heißt, dass wir hier tatsächlich eine Verknüpfung gefunden haben auf dieser Menge der Wörter. Wir können die verknüpfen, indem wir sie hintereinander schreiben. Sonderfall, was mache ich, wenn ich mit dem leeren Wort verknüpfe? Dann heißt es, ich schreibe einfach nur das Wort selber nochmal hin. Wenn ich also Omega habe und verknüpfe das mit dem leeren Wort, dann sieht es ja im Prinzip so aus, in Teilen hingeschrieben. Aber damit es dann keine Irritationen gibt und man irgendwie denkt, ach so, ist die 1 jetzt plötzlich auch ein Buchstabe und was soll das genau? Lässt man es einfach weg. Konvention, damit wir nicht durcheinander kommen. Und die Notation wird immer so sein, dass wir da auch nicht durcheinander kommen, weil einfach die Elemente nicht so aussehen werden wie die Zahlen. Aber nur für den Fall. Mit dem leeren Wort so hintereinander zu schreiben, heißt, dass man einfach nichts verändert, egal ob vorne oder hinten. Und insbesondere ist das leere Wort hintereinander geschrieben mit dem leeren Wort, egal wie oft man das macht, immer wieder das leere Wort. Dann haben wir, glaube ich, die Sonderfälle abgearbeitet. Man muss ja aufpassen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das Konzept irgendwann mal gesehen,
hatte das selbst nicht gelernt als Studentin oder konnte mich jedenfalls nicht daran erinnern, falls ich das mal gesehen hatte. Und da lag es dann das eine oder andere an subtilen Dingen, wir werden das später sehen, wo ich erstmal schluckte und dachte, okay, man denkt, man fängt so naiv an und plötzlich passieren dann aber sehr interessante Sachen. Deswegen bin ich bei diesen Details am Anfang jetzt auch immer vorsichtig, um nicht irgendwas unter den Teppich zu kehren oder so zu tun, als sei irgendwas klar. Nee, manches ist nicht klar, auch wenn es so aussieht. Und damit kommen wir zu Beispielen, oder? Moment. Ah, genau, ich habe noch eine Konvention und ein Wort, bevor wir das erste Beispiel machen. Ich will die ganze Zeit jetzt schon Beispiel machen. Aber dann muss ich die Definition nicht so unterbrechen. Wenn wir diese Wörter hintereinander schreiben, hier habe ich jetzt ja nur zwei, da ist es egal, ich mache halt kein Zeichen dazwischen. Aber wenn ich jetzt noch mehr Wörter habe und möchte die alle hintereinander schreiben, dann könnte man ja denken, muss ich da jetzt irgendwo Klammern setzen? Stichwort Verknüpfung, man kriegt wieder ein Wort raus, aber naja, das sind ja lauter Buchstaben und ich schreibe die ja nur hintereinander. Da ist, wenn ich mir das wirklich konkret in Buchstaben vorstelle, sofort klar, dass es egal ist, ob ich, wenn ich drei habe, zuerst die ersten beiden hinschreibe und dann das dritte dranhänge oder andersrum, erst das zweite und das dritte und dann das letzte davor. Solange das mit der Reihenfolge stimmt, es ist egal, ich muss da keine Klammern setzen. Das ist tatsächlich mal intuitiv klar. Und deswegen haben wir bei dieser Verknüpfung sofort das Assoziativ gesetzt. Klammern dürfen also gerne gesetzt werden, um irgendwas zu verdeutlichen, aber sie sind nicht notwendig. Letzte kleine Definition. Motivation durch ein Beispiel. Sagen wir mal, ich habe drei Buchstaben und dann bastel ich so Wörter: A, B, C, A, B, minus 1, A, C, minus 1, A, A, minus 1, B, A, C. Dann ist der Unterschied für mich, wenn ich intuitiv drauf gucke, dass hier die Buchstaben, die so aufeinander folgen, nichts miteinander zu tun haben, in dem Sinne, dass es keine Wiederholung gibt und auch nicht ein Buchstabe und dann der gleiche Buchstabe nochmal mit anderen Exponenten. Gibt ja nur zwei, eins oder eins. Wohingegen wir hier einmal A stehen haben und einmal A minus 1 direkt hintereinander. Und was anderes, was auch besonders wäre, wäre, wenn wir A mehrmals hintereinander stehen hätten. Kann ja auch sein. Und das möchten wir jetzt unterscheiden. Das ist die Motivation für die nächste Definition. Wir nennen nämlich ein Wort reduziert genau dann, wenn das, was wir hier in diesem dritten Wort sehen, nicht passiert. Wenn es also nicht passiert, dass ein Buchstabe und dann nochmal der gleiche mit anderen Exponenten direkt aufeinander folgen. Die Intuition, die dahinter steckt, ist, dass später, je nachdem, wie man das interpretiert, man ja hier so das Bedürfnis hat, wegzukürzen und dann zu einem kürzeren Wort zu kommen. Das werden wir später auch so umsetzen. Aber erstmal brauchen wir ein Wort dafür. Ein Wort dafür. Wie? Gut, ich beende den Satz nicht. Wir brauchen ein Wort dafür. Das letzte Wort erstmal für diese Definition. Ein Wort Omega in A heißt reduzierend. Genau dann, wenn keine Buchstaben gibt, also kein anderes A, so, dass in diesem Wort Omega das Teilwort A, A auf minus 1 oder umgekehrt A minus 1 A vorkommt. Und Teilwort benutze ich jetzt auch wieder intuitiv als Buchstabenfolge, die in dem Wort irgendwo vorkommt. Jetzt auch wieder total intuitiv. Teilwort und vorkommt und so, das sind jetzt wieder Wörter, die ich einfach verwende in der Hoffnung, dass klar ist, was damit gemeint ist. Könnte man auch wieder alles sauber aufdröseln und hinschreiben. Bei Teilwort zum Beispiel könnte ich sauber definieren, Ein Teilwort ist ein Wort, das die Eigenschaft hat, dass es möglich ist, Wörter zu finden, derart, dass wenn man dann hintereinander schreibt, dass dann das große Wort entsteht, zum Beispiel. Das könnte man alles sauber machen, aber an der Stelle ist es hoffentlich intuitiv. Klar genug. Und es gibt da ja auch nichts, kein Wohldefiniertheitsproblem oder so. Dann können wir jetzt tatsächlich mit ein paar Beispielen und motivieren, was als nächstes passiert. Beispiel 1.1 und ich sage das bestimmt noch dreimal, weil ich immer Angst habe, es zu vergessen. Diese ganze Notation möchte ich jetzt behalten. Ich möchte den Buchstaben A für das Alphabet behalten, W von A für die Menge der Wörter, diese Art und Weise, das zu indizieren und das hinzuschreiben, das alles möchte ich behalten und möchte jetzt nicht jedes Mal wieder das alles einführen müssen. Beispiel 1.1. Was habe ich mir denn da alles überlegt? In den Übungsaufgaben gibt es natürlich noch mehr zu, klar. Und ich hatte ja gerade schon die Buchstaben A, B, C, mit denen geht es erstmal weiter. So kann man es natürlich auch machen. Und ich finde es häufig einfacher, dann nicht A1, A2 bis hin zu A15 zu schreiben, sondern einfach Buchstaben aus dem Alphabet, das wir benutzen in unserer Sprache, die wir sprechen, zu verwenden. Damit dann nicht die ganzen Indizes rumlaufen. Und das machen wir einfach und das dürfen Sie auch machen, wenn Sie in den Übungsaufgaben Beispiele brauchen. Das muss nicht zwingend so mit natürlichen Zahlen indiziert sein. Gut, Beispiele für Wörter. Na gut, das leere Wort mit Länge 0. Dann sowas wie A, B oder auch B und 1. Und wenn wir jetzt einmal kurz drauf starren, dann sehen wir, dass es 6 Möglichkeiten gibt für Wörter der Länge 1, nämlich die Buchstaben selber, 3 Stück, und dann nochmal die Buchstaben, wenn man mit minus 1 dran schreibt, nochmal 3 Stück. Gut, dann basteln wir mal Wörter aus. 2 Buchstaben, dann so was wie A, C, C, minus 1, B oder so, könnte man jetzt auch wieder gucken, kombinatorisch, was ist da alles möglich. Man darf ja auch den gleichen Buchstaben verwenden. Und Wörter, also einfach den gleichen Buchstaben mehrfach ineinander schreiben, das ist auch erlaubt. Genauso wie man einen Buchstaben und den gleichen mit anderen Exponenten hintereinander schreiben kann. Also so was wie B, B, 1 oder C, C oder so. Da haben wir dann überhaupt eine 2. Aber da passiert jetzt schon was Interessantes. Das leere Wort ist reduziert. Wörter der Länge 1 sind auch immer automatisch reduziert, weil da gar nicht genug Platz ist. Aber bei Wörtern der Länge 2 kann es jetzt schon passieren, dass die auch mal nicht reduziert sind. Und hier haben wir ein Beispiel. B, B und minus 1 ist ein nicht reduziertes Wort. Und die anderen 3 schon. Dabei ist dann auch wichtig, dass wenn man sein Alphabet hinschreibt, dass man das so hinschreibt, dass klar erkennbar ist, ob da Wiederholungen erlaubt sind oder nicht. So wie wir das bisher immer gemacht haben, habe ich das einfach gehofft, dass die Notation das deutlich macht. Das heißt, wenn ich verschiedene Buchstaben benutze, A, B, C, dann sollen das verschiedene Elemente in dieser Menge sein, also wirklich verschiedene Buchstaben. Denn ansonsten wäre ja nicht klar, wann irgendwas reduziert ist oder nicht. Das ist vielleicht noch ein wichtiges kleines Detail. Da also bitte darauf achten bei eigenen Beispielen. Oh, ich komme nicht drüber weg, wie der ganze Tief ist. Das ist eine dieser Sorten, bei der ich immer vergesse, wie lecker sie ist. Oder wo ich jedes Mal denke, dass ich mich falsch erinnere und dass der unmöglich so großartig sein kann. Aber er ist es. Okay, Entschuldigung. Ich muss jetzt meinen Tee feiern. Was wollte ich mir noch angucken? Na gut, wir können längere Wörter basteln. Haben wir gerade schon so ein bisschen gemacht. Ah, wir können was hintereinander schreiben. Die da oben stehen, hintereinander schreiben. C, C, B, plus 1, A, C, C, plus 1, B. Wir sehen, wir machen nichts, keine Zeichen, keine Klammern, gar nichts. Neues Wort, Länge 8, nicht reduziert und man sieht sogar 2 Stellen, an denen es schief geht, nämlich einmal B, B, plus 1, was ja selber nicht reduziert war und dann ist aber jetzt auch noch das neue Teilwort C, C, plus 1 entstanden. Das ist also quasi doppelt nicht reduziert. fest. Wir machen nichts damit. Wir lassen das Wort genauso leben, wie es ist. Und beobachten einfach nur, dass es nicht reduziert ist. Gut, dann können wir jetzt. Möchte ich das schon motivieren? Ich glaube, ich möchte das schon motivieren. Ich möchte schnell ein Bild malen. Wir malen ja später auch ständig Bilder. Ich stelle mir jetzt eine Ecke. Also, stellen wir uns kurz vor. Wir hätten einen Graphen, in dem wir rumlaufen. Graphen, also Punkte und Striche. So. Ich male jetzt einen mit so ein paar. Okay. Einfach um zu motivieren, wo das später anschaulich hin soll, was wir da machen. Denn man kann das rein gruppentheoretisch sehen und das ist auch interessant genug, aber man kann es eben auch anschaulich sehen. Stellen wir uns einmal kurz vor, dass die Buchstaben, aus denen wir die Wörter basteln, benutzt werden, um Kanten in unserem Graphen zu bezeichnen. So, das heißt, wir haben unser Alphabet ABC und wir haben Kanten in unserem Graphen und ein paar davon. Also alle kriegen irgendwelche Labels, nämlich solche Buchstaben, aber ich male jetzt nicht zu viele Kanten, sondern nur ein paar, vielleicht so. Sagen wir mal, ich benutze mal irgendeine von den Wörtern, die wir da haben. Sagen wir mal, das geht hier los B, B minus 1 und dann A, C geht es weiter. Und hier oben ist vielleicht auch noch ein C. Okay, so das wäre jetzt, dass wir Buchstaben und die mit hoch minus 1 benutzen. Jetzt sind wir strenger und sagen nein. Wenn der Exponent minus 1 ist, dann ist das nicht nochmal ein anderes Label, sondern es bedeutet, dass man die gleiche Kante, also dass man eine Kante mit dem Buchstaben in die andere Richtung läuft. So, das würde also dann bedeuten, dass es hier dieses B hoch minus 1 nicht gibt, sondern dann steht da stattdessen zum Beispiel B. Und wenn ich jetzt so ein Wort langlaufe, wie zum Beispiel, was könnte ich da mal nehmen? Ja, warum nicht? B, B minus 1, A, C. Dann kann ich das interpretieren in diesem Graphen, in dem ich Kanten langlaufe, zu denen diese Buchstaben passen. Das könnte also zum Beispiel bedeuten, dass ich hier starte und dann sagt mir das erste B, lauf irgendwo hin, wo die Kante den Buchstaben B hat. Und dann gucke ich, ist da eine Kante? Ja, hier ist eine, dann laufe ich dahin. Juhu! Jetzt sagt B hoch minus 1, so, jetzt musst du wieder eine Kante mit Buchstaben B lang laufen, aber in die andere Richtung. So, und das wäre hier die gleiche Richtung, also laufe ich da zurück. Dann laufe in Richtung A, okay, dann laufe in Richtung C, okay, und jetzt bin ich also da gelandet, habe aber einen kleinen Umweg gemacht. Ich bin ja hier einmal so hin und zurück gelaufen und das wäre nicht nötig gewesen. Heißt also, dass das nicht reduzierte Wort, das ich benutzt habe, um so einen Weg zu finden, dazu führt, dass der Weg überflüssig lang war. Das ist Motivation, sich Manipulationen zu überlegen, wie man Wörter künstlich verlängern oder verkürzen kann, mit dem Hintergedanken einmal, dass das später was mit Gruppenelementen zu tun hat, aber eben auch, dass es was damit zu tun hat, wie man in einem Graphen rumläuft und ob die Wege länger oder kürzer werden. Das Bild möchte ich jetzt schon mal einpflanzen. So, jetzt habe ich genug Spaß hier. Die nächste Definition befasst sich genau damit, da geht es um elementare Reduktionen und Erweiterungen. Da fangen wir genau diese Idee ein, die wir da gerade beim Rumlaufen im Graphen hatten. Ich schnappe mir also einen Buchstaben und ein Wort. Und nehme das Wort A. B ist irgendein Buchstabe. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, wie ich das Wort Omega, mit dem ich angefangen habe, manipulieren kann. Mit dem Buchstaben B. Möglichkeit 1, ich füge irgendwo in dem Wort Omega, irgendwo zwischen Buchstaben, die da schon stehen, füge ich B, B hoch minus 1 oder B hoch minus 1, B ein. Das heißt, ich füge da künstlich so ein nicht reduziertes Wort der Länge 2 ein. Dadurch verlängere ich das Wort um 2. Aber wie wir gerade gesehen haben, wenn man sich das so veranschaulicht in einem Graphen, in dem man rumläuft, passiert da nichts Spannendes. Das heißt, man fügt künstlich. Das ist so, als wenn man in der Termumformung künstliche 0 einfügt oder 1. So ein bisschen so ist das. Und das nennen wir elementare Erweiterung. Elementar deshalb, weil wir es einmal machen.
Wie möchte ich das formulieren?
Das Wort Omega Strich meinetwegen, also einfach ein anderes Wort, entsteht aus Omega durch sogenannte elementare Erweiterung mit B. Ja, mit B. Genau dann, wenn in Omega, also wenn Omega-Strich aus Omega entsteht, in dem irgendwo, das darf wirklich am Anfang, am Ende, mittendrin sein, in dem irgendwo das Wort B plus 1 oder B plus 1 B eingefügt wird. So, wie würde man das jetzt wieder mathematisch super sauber machen? Man würde halt sagen, dass man so eine Art Prozedur durchführt, bei der man sich für eine Stelle in dem Wort Omega entscheidet. Da trennt man das Wort in zwei Teilwörter. Dann bastelt man das Wort B, B hoch minus 1 oder B hoch minus 1 B und entscheidet dann, diese drei Wörter, die man jetzt hat, also den ersten Teil von Omega, das B-Gedöns und den zweiten Teil von Omega, hintereinander zu schreiben, um ein neues Wort zu bekommen. Das wäre super ordentlich erklärt, was ich meine, wenn ich sage, dass man irgendwo das Teilwort B, B hoch minus 1 oder B hoch minus 1 B einfügt. Das ist eine elementare Erweiterung. Die Länge verändert sich also. Aber wir sehen auch, dass die Länge sich modulo 2 nicht verändert. Das Wort wird einfach um 2 länger. Das schreibe ich also als Kommentar dazu. Wir sehen, dass die Länge von Omega Strich das gleiche ist wie die Länge von Omega plus 2. Okay, eine elementare Erweiterung geht immer. Ich schnappe mir irgendeinen Buchstaben und dann kann ich ja immer, vielleicht sogar mit mehreren Möglichkeiten, irgendwo sowas reinbasteln und eine elementare Erweiterung machen. Bei einer elementaren Reduktion ist das nicht so. Elementar reduzieren mit einem Buchstaben kann ich nur dann, wenn der Buchstabe in der Kombination, die ich rausreduzieren möchte, da überhaupt steht. Und wir sehen schon, woher das Wort kommt. Denn eine elementare Reduktion ist nur möglich, wenn das Wort, mit dem wir angefangen haben, selber nicht reduziert ist. Es muss möglich sein, da irgendwo diese Buchstabenkombination zu sehen, in unserem Fall b, b hoch minus 1 oder b hoch minus 1, b. So, der Buchstabe, mit dem ich reduzieren will, muss da stehen in der passenden Kombination. Und dann ist eine elementare Reduktion mit b, dass ich genau dieses Zweierwort, diese Kombination rauslösche. Das Wort wird also um 2 kürzer. Nicht Omega-Strich, sondern Omega-Schlange. Entschuldigung. Das Wort. Tut mir leid. Ah, die Kreide war zu kurz. Daran lag das. Das ist abgebrochen. Das Wort Omega-Schlange entsteht aus Omega durch elementare Reduktion. Wenn in Omega die Buchstabenkombination BB hoch minus 1 oder umgekehrt vorkommt und dann einmal rausgelöscht wird. Falls die mehrfach vorkommt, ist es also auch möglich, mehrere solche Reduktionen zu machen. Aber elementar ist sie nur, wenn man es nur einmal macht. Da darf sich die Länge immer nur um 2 verändern. Genau dann, wenn in Omega das Teilwort es darf, wie gesagt, mehrfach vorkommen, darf aber dann nur einmal entfernt werden. Genau, einmal entfernt wird. Um Omega-Schlange zu erhalten. Wir können ja gleich mal das Beispiel von oben aufgreifen und da
Das heißt, wir stellen uns vor, dass wir was reinkleben oder was wegschnibbeln. Ich habe da wirklich immer so ein Bastelbild im Kopf, wenn ich das mache. Und in beiden Fällen ändert sich die Länge des Wortes genau um 2. Also gleicher Kommentar. Wir sehen, dass die Länge von Omega Schlange dann die Länge von Omega ist minus 2. Und wir sehen auch, dass wenn wir, also das ist irgendwie klar, dass man so eine Art Bastelvorschrift haben möchte und verstehen möchte, was da passiert, wenn man von nicht reduzierten Wörtern zu reduzierten Wörtern kommen möchte. Das ist genau das, was man dann macht. Man guckt sich das Wort an, es ist nicht reduziert, dafür gibt es einen Grund, dann guckt man, wo der ist und dann schneidet man das entsprechend raus. Und dann können neue Konstellationen entstehen, sodass das Wort, was rauskommt, dann immer noch nicht reduziert ist. Es könnte quasi so zusammenschnurren dann. So dass es also passieren kann, dass wenn man das oft genug macht, man am Ende beim leeren Wort landet. Das ist alles möglich. So, ich guck mal eben, ob ich da noch was zu sagen wollte, bevor wir. Nee. Genau, das Beispiel greife ich gleich wieder auf. Das lohnt sich, dass ich dann davor noch erkläre, was mit Äquivalenz gemeint ist. Denn man kann jetzt basierend auf diesen elementaren Umformungen eine Relation definieren, indem man, also man könnte anfangen mit zwei Wörtern stehen in Relation, wenn sie durch so eine elementare Umformung auseinander hervorgehen, einmal reduziert oder einmal erweitern. Das ist dann, wenn man das so macht, ist das reflexiv und symmetrisch, aber nicht notwendigerweise transitiv, aber man kann es dann sofort transitiv erweitern, indem man einfach sagt, man macht endlich viele solche Umformungen. Und dann ist also klar, man kann definieren, zwei Wörter stehen in Relation zueinander, sagen wir in Bastelrelation. Wenn man durch diese Bastelarbeiten endlich oft ausgefügt von dem einen Wort zum anderen kommt, dann ist sofort klar, dass es eine Äquivalenzrelation ist. So, und wir schreiben auch überhaupt nicht vor, in welcher Reihenfolge wir das machen. Könnte sein, dass man erst ein paar Mal reduziert und dann aber irgendwo was einfügt und danach wieder reduziert oder so. Kann alles sein. Das schreiben wir so hin. Omega 1, Omega 2 aus unserer Wortlänge heißen äquivalent, und das ist auch wirklich eine Äquivalenzrelation. Äquivalent. Und falls wir später verwirrt sind, bei noch mehr Äquivalenzen kommen, könnten wir sagen Umformungsequivalent oder Bastel-Äquivalent oder so. Genau dann, wenn Omega 2 aus Omega 1 durch endlich viele elementare Erweiterungen oder Reduktionen hervorgeht. Und das kann mir schon einmal laufen. Erweiterungen bzw. Reduktionen entsteht. Und auch hier wieder, aber nur mündlich, wenn es also ein N aus N gibt und elementare Erweiterungen und Reduktionen E1 bis irgendwas und dann weiter R irgendwas bis N, derart, dass wenn man die nacheinander ausführt, man von Omega 1 zu Omega 2 kommt. So, das könnte man also auch alles noch genauer machen, indem man jede dieser Umformungen wirklich als Abbildung hinschreibt und dann Notation dafür einführt und das dann zu nacheinander ausführt. Das mache ich jetzt nicht, sondern ich greife das Beispiel nochmal auf. Also die Fortsetzung von Beispiel 1.1. Und da haben wir ja schon so ein bisschen Material, mit dem wir basteln können. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben doch hier unten dieses tolle Wort 8. Omega 1 ist jetzt definiert als dieses Wort da unten. Ich schreibe mal jetzt hier Beispiel 1.1 für die Notation dort, dann führe ich die nicht nochmal ein, sondern benutze direkt das Wort der Länge 8, das da unten steht, das wir uns angeguckt hatten. CC, B, B, minus 1, A, C, C, minus 1, B. Dieses Wort ist äquivalent zu, ich mache mal direkt die beiden Reduktionen, die offensichtlich sind, die wir jetzt hier sofort sehen,
Nämlich einmal hier vorne mit B, B hoch minus 1, das möchte ich gerne streichen. Und hier hinten dieses C, C hoch minus 1 möchte ich auch streichen. Dann kommt raus C, C, A, C, und das ist jetzt ein reduziertes Wort. Weil dieses hier weg ist. Danke. Sehr gut. Danke. C, C, B, B minus 1 fällt weg, dann kommt A. C, C minus 1 fällt weg, dann kommt B. Ah, genau. Und besprechen wir kurz, woran es uns hätte auffallen können. Super, dass wir aufgepasst haben. Es hätte uns auch daran auffallen können, dass wir hier vorher ein Wort von gerader Länge hatten und hinterher ein Wort von ungerader Länge. Und das geht nicht. Bei diesen ganzen Umformungen bleibt die Länge Modul 2 immer gleich. Das heißt, so hätten wir es auch sehen können. Vielen Dank. C, C, A, B. Und das ist immer noch reduziert. Gut, fassen wir mal zusammen, wo wir stehen. Wir haben Buchstaben, wir basteln Wörter. Und wir können manipulieren. Was können wir jetzt so tun? Wir können hintereinander schreiben, wir können Teilwörter angucken, wir können reduzieren, wir können erweitern, wir können nachgucken, ob ein Wort reduziert ist oder nicht. Das ist so ungefähr das, was wir können. Und eine naheliegende Frage ist jetzt vielleicht, ob man von jedem Wort durch entsprechende Umformung mit dieser Äquivalenzrelation zu einem reduzierten Wort hinkommen kann. Intuitiv sieht es erstmal gut aus. Man denkt, man guckt halt immer und wenn man auch reduzieren kann, dann macht man das halt. Und wenn nicht, dann hört man auf und dann ist es aber auch ein reduziertes Wort. Dann ist vielleicht die nächste interessante Frage, ob eine Rolle spielt, wie genau man diese Umformung macht. Also ob man immer am Ende beim gleichen reduzierten Wort landet. So, was würde das jetzt bedeuten? Denken wir das mal kurz weiter. Also die erste Frage ist, wenn ich die jetzt mit Hilfe unserer Äquivalenzrelation formuliere, ob in jeder Äquivalenzklasse, die dazugehört, immer ein reduziertes Wort liegt. Denn das würde ja genau bedeuten, dass man durch diese Umformung zu einem reduzierten Wort kommt. Finde ich, klingt erstmal plausibel. Bisschen interessant ist dann vielleicht schon die Frage, ob es nur eins gibt oder vielleicht mehrere. Also ob es auch sein könnte, dass man je nachdem, wie man die Umformung macht, bei verschiedenen reduzierten Wörtern landet. Das halte ich auch irgendwie für plausibel, dass das passieren könnte. Und dann wäre aber interessant, genau zu untersuchen, wie verhalten sich diese verschiedenen Wörter dann zueinander. Wie sehr können die sich unterscheiden? Bestimmt sind die alle gleich lang zum Beispiel, oder? Irgendwie denkt man doch, dass das nicht sein kann, dass man da zu verschiedenen langen reduzierten Wörtern kommt. Aber vielleicht geht es ja sogar noch besser. Ist jedenfalls eine Frage, die nicht so ganz klar ist, nach dem, was wir bisher wissen. Und das ist gut, denn das heißt, ja, wir müssen nachdenken und dann was machen. Und dafür brauchen wir ein bisschen mehr Tafelplatz. Und jetzt merken wir auch, langsam ist da so ein bisschen Material, mit dem man arbeiten kann. Deswegen geht es jetzt bald los, dass ich sage so. Hier, das sind zwei Fälle, den einen machen wir zusammen, das ist eine Übungsaufgabe. Oder hier in dem Beispiel, da fangen wir jetzt an und dann kann man aber sich das und das und das auch noch angucken. Das ist eine Übungsaufgabe. Ja, okay. Halten wir vielleicht mal fest, dass wir uns einig waren, dass dieses Äquivalentsein von Wörtern tatsächlich eine Äquivalenzrelation ist. Und ich glaube, ich habe auch Notation dafür. Genau, ich möchte da jetzt immer so eine Tilde hinmalen dafür.
Passt das hier noch mit rein? Ja, das steht ja noch an der Tafel, dann hüpfe ich jetzt nochmal dahin und mache Notation dafür. wenn wir also zwei Wörter haben, Omega 1 und Omega 2, die äquivalent sind in dem Sinne, wie wir das definiert haben, dann möchte ich das kurz schreiben als Omega 1 tilde Omega 2. Und da das eine Äquivalenzrelation ist, also insbesondere symmetrisch, ist egal, was wo steht. Okay, dann 1, 3.
Da sammeln wir jetzt so ein bisschen.
Also zuerst Tilde definiert eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Wörter. Das ist die erste Aussage.
Das schreibe ich jetzt nicht hin, aber das sage ich als Kommentar mit dazu. Wenn ich also innerhalb einer solchen Tilde-Klasse gucke, dann haben da immer alle Elemente gerade oder alle Elemente ungerade Länge, aber nicht gemischt. Ist klar. Und äquivalent sein verträgt sich mit dem Hintereinanderschreiben. W2 in der gleichen Klasse sind und Tau 1 und Tau 2 auch. Dann verträgt sich das mit dem Hintereinanderschreiben. Das heißt, wenn ich jetzt die Wörter Omega 1 und Tau 1 hintereinander schreibe und Omega 2 und Tau 2 auch, dann kommen da auch wieder äquivalente Wörter. Und das meiste können wir durch Hingucken beweisen. Das hat nicht so viel zu tun. Und manches möchte ich auch als Übungsaufgabe stellen. Mein Vorschlag ist, dass wir das mündlich durchgehen. Ich gucke dann immer so, mal hier so, ob da gewünscht wird, dass ich was anschreibe. Und die letzte Aussage ist die Übung. Dann weiß man schon, was in der ersten Serie so Kleines kommt. Einwände? Keine Einwände. Gut. Also schreibe ich mal mündlich und ganz beherzt. Und wir steigen ein, indem wir den Anfang besprechen. So. Schnappe ich mir ein Wort. Das Wort entsteht, indem ich keine Umformung mache aus sich selbst und deswegen steht es in Relation zu sich selbst. Okay. Jetzt habe ich zwei Wörter, Omega 1 und Omega 2, die in dieser Relation stehen. Das heißt dann nach Definition, dass ich von dem einen zum anderen gekommen bin, indem ich nacheinander irgendwelche elementaren Erweiterungen oder Reduktionen ausgeführt habe. Da kann ich dann ja mal gucken, was habe ich denn da ausgeführt. So, dann nehme ich jetzt also diese ganzen Operationen, die ich da ausgeführt habe, und dann kann ich ja beginnen mit der letzten, die einfach rückgängig machen. Die letzte elementare Reduktion, die ich gemacht habe zum Beispiel, die kann ich rückgängig machen, indem ich halt das entsprechende Wort, was ich rausgeschmissen habe, wieder einsetze. Das ist eine elementare Erweiterung. Und genauso immer weiter. Ich muss halt auf die Reihenfolge achten, aber dann ist klar, dass ich im Prinzip mit den gleichen Schritten, nur umgekehrt, in umgekehrter Reihenfolge, von dem Ergebniswort wieder zurückkomme zu dem Wort, mit dem ich angefangen habe. Und das heißt, dass ich auch da durch so eine endliche Abfolge von elementaren Umformungen von dem einen Wort zum anderen gekommen bin. Und das bedeutet, dass die Relation auch in die andere Richtung erfüllt ist. Das ist die Symmetrie. Einverstanden? Mündlich? Ohne was zu schreiben? Gut. Transitivität. Mache ich natürlich genauso. Ich habe drei Wörter, Omega 1, Omega 2, Omega 3. Jetzt laufe ich erst los von Omega 1 und Omega 2, mache halt diese ganzen Umformungen. Dann weiß ich aber, es gibt wieder Umformungen, mit denen ich von Omega 2 zu Omega 3 komme, auch wieder endlich viele. Ja, dann mache ich die halt alle nacheinander und dann komme ich von Omega 2. Die Länge ändert sich jedes Mal um 2, haben wir besprochen. Deswegen sind in einer Klasse immer nur Leute, die Modul 2 die gleiche Länge haben. Das war's. Und mit dem dritten Teil wünsche ich uns dann viel Spaß in der Übung. Mehr dazu später. Dann können wir jetzt diese Klassen uns anschauen und dafür Notation einführen und mit denen weiterarbeiten. So, alles wie vorher. A ist unser Alphabet. Till ist ab jetzt immer diese Äquivalenznotation, wenn wir nichts anderes sagen. Und dann möchte ich die Klasse, die dazugehört, bezeichnen, indem ich mir ein Wort schnappe, also einen Repräsentanten, und dann da so eckige Klammern hin dazu. Für alle Omega aus der Wortnummer sei die eckigen Klammern Omega die Tilde-Klasse, in der Omega wird. So, und bisher wissen wir nicht so viel. Ne? Also wenn wir uns eine Klasse hernehmen, dann wissen wir, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, so einen Repräsentanten hinzuschreiben. Zum Beispiel können wir uns ganz oft, also können wir jetzt schon Beispiele sehen, wo man da einen reduzierten oder unreduzierten hinschreiben kann. Aber zu jeder solchen Klasse gehört ein Indikator, gerade oder ungerade, was die Länge der Wörter betrifft. Ansonsten wissen wir erstmal nicht so viel, ne? Ansonsten wissen wir erstmal nicht so viel. Ja gut, wir haben ja schon ein paar Fragen formuliert, die wir uns angucken wollen. Das war dann, ja, ach, das sind alles so Babybeispiele, aber ich denke halt immer, wenn man das noch nie gesehen hat, braucht man auch Babybeispiele. Wenn die zu babymäßig sind, dann dürfen sie mir das sagen. Ich höre auf, bitte nicht diese ganzen Babybeispiele, bitte keine oder interessantere. Das wird akzeptiert. So, wenn wir wieder anknüpfen an das, was wir schon hatten. Notation. Wir haben 1, 1 und 1, 2. Dann könnten wir uns mal die Klasse angucken, die von dem Wort ABH repräsentiert. So, was liegt denn da so drin? Das wäre jetzt übrigens ein reduzierter Repräsentant. So, was liegt denn da zum Beispiel noch alles drin? Na, ich kann ja einfach das Wort nehmen und manipulieren mit diesen Umformungen, um was Neues zu bekommen. Und das muss dann ja immer alles da drin liegen, so sind die Klassen definiert. Zum Beispiel liegt da drin A, B, A, C, C minus 1. Aber ich kann auch hier vorne, so in der Mitte, also mittendrin, so ein C-Dings einfügen. A, C, B, 1, C, B, A. Und machen wir es nochmal etwas interessanter. A, A, B, 1, A, B. C, C, B, 1, A, B, 1, B. So, da habe ich jetzt ganz viel eingefügt. Und jetzt schreibe ich was hin, was hoffentlich nicht drin liegt. Hinzuschreiben, was nicht drin liegt. Was könnte ich machen? Wie kriege ich auf ganz einfache Art ein Wort, das da nicht drin liegen kann, mit den Infos, die wir haben? Genau, das verschmitzte Grinsen zeigt, welche Idee ist da.
Ich hätte jetzt gesagt, einfach an der Länge.
An der Länge, genau. Die haben alle ungerade Länge. In dem Moment, wo ich was mit gerader Länge hinschreibe, geht es schief. Zum Beispiel A, B, A.
Da. genau. Und jetzt erkläre ich das hier auch noch. Wir sehen das alle. Da muss gar nicht viel erklärt werden. Okay?
Jetzt machen wir das, was wir immer machen, wenn wir mit solchen Konstruktionen starten. Jedenfalls in meinem Umfeld und wenn man irgendwie Algebra stellt. Jetzt nimmt man die Menge der Klassen und guckt, was man mit denen machen kann. Und ob man da sinnvoll irgendwas definieren kann, was nicht in der Wahl der Repräsentanten machen kann. A ist immer noch unser Alphabet. Und jetzt möchte ich mit F in runden Klammern A die Menge der Klassen bezeichnen, die sich auf diese Tilde-Relation beziehen. Also F von A definiert als Menge aller Klassen in eckigen Klammern Omega bei Omega aus der Wurzel von A. Und kriegt das jetzt schon einen Namen ansonsten außer F von A? Nö. Aber wir definieren etwas, von dem wir hoffen, dass es vielleicht eine Verknüpfung wird. Und das heißt Kringel. Für alle Klassen haben wir einzelne Eckenklammern, zwei Eckenklammern, sei. Erstes Ding, Kringel. Zweites Ding. Wenn man das macht, was naheliegend ist, dann nimmt man sich doch jetzt die beiden Repräsentanten, erinnert sich, dass das Wörter sind, dass ich die also hintereinander schreiben kann und das neue Wort, was da rauskommt, repräsentiert auch wieder eine Klasse und die könnte ich als Ergebnis hinschreiben. Das wäre intuitiv. Machen wir es nochmal. Omega 1 und Omega 2 hintereinander geschrieben und die davon repräsentierte Klasse soll das sein, was rauskommt, wenn wir Omega 1 und Omega 2 verkringeln.
Zumindest landen wir wieder in F von A. Aber allein schon bei der Frage, ob das jetzt eine Menge mit Verknüpfung ist, wird es knifflig, denn offensichtlich benutzen wir die Repräsentanten. Und wie immer stellt sich dann die Frage, ob das, was wir tun, von der Wahl der Repräsentanten abhängt. Das heißt, allein schon bei der Frage, ob Kringel eine Verknüpfung ist, wird es spannend. Aber ja, wir klar. Das, was man denkt, was stimmt. Satz 5. FA ist mit Kringeln eine Gruppe. Und das F steht für frei. Das ist die sogenannte freie Gruppe auf dem Alphabet A. Aber es ist auch klar, dass wir jetzt ganz schön was zu tun haben, denn es geht ja schon los mit der Frage, ob das, was wir da machen, wohl definiert ist.
So, da kommt später noch mehr. Wir werden auch noch mehr interessante Sachen über diese Relation beweisen, über die Klassen, aber nachdem wir geklärt haben, dass da eine Gruppe rauskommt. Es ist dann tatsächlich, wenn man sich einmal da diese Basics überlegt hat, nicht mehr schlimm. Das ist ja oft so. Ich weiß nicht, wie gut wir uns noch daran erinnern an die Algebra und wenn wir da Quotientenkörper konstruieren zum Beispiel. Also man fängt an mit dem Integritätsbereich, der nicht der Nullring ist und dann konstruiert man einen Quotientenkörper und da hat man ja auch am Anfang erstmal zu tun, was zu finden, irgendwie eine Menge, die das tut, was sie soll. Und sich dann nicht zu überlegen, dass das, was man denkt, was die Verknüpfungen sein sollten, auch wirklich wohldefinierte Verknüpfungen sind. Aber wenn man das dann hat, dann schreibt man das nur noch hin. Das ist dann ein bisschen nervig, aber nicht mehr schlimm. So ähnlich ist es ja auch. Und bevor wir den Beweis machen, möchte ich auch wieder gleich kurz das Spiel spielen, was macht unsere Intuition da? Diesmal aus der anderen Ecke. Vorhin habe ich ja mit einem geraden Bildchen was motiviert. Jetzt möchte ich wirklich über eine Gruppentheorie-Brille motivieren. Äh,
Also, was soll das mit diesen Klassen? Wieso arbeiten wir nicht mit den Wörtern selber? Und da ist eine Möglichkeit, sich dem intuitiv zu nähern, dass wenn wir in einer Gruppe arbeiten und wir da Elemente haben aus so Erzeuger und dann Elemente mit Erzeuger hinschreiben, also sagen wir mal, unsere Gruppe wird erzeugt von Elementen A, B, C, die jetzt irgendwelche Eigenschaften haben, was diese Notation bedeutet, das werden wir auch erst später lernen, aber jetzt können wir erstmal intuitiv sagen, es gibt ein großes Universum, in dem das alles lebt, sodass es wohl definiert ist, sich Elemente aus dem großen Universum zu schnappen und dann die davon erzeugte Gruppe anzugucken. Und dann kann man nämlich diese Eigenschaften weglassen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ich lebe in einer riesigen symmetrischen Gruppe, schnappe ein paar Permutationen und gucke mir die davon erzeugte Untergruppe an. Einverstanden? Dann bastle ich jetzt ja die Elemente in dieser Gruppe, wenn ich mal gucken will, was da so los ist, indem ich die Erzeuger nehme und die irgendwie kombiniere. Und das heißt, dass ich zum Beispiel so auch so Elemente einfach erstmal baue, wie A, B, C oder A, B, A, minus 1, C, B. Oder eben auch A, B, B, minus 1, A, C, C, minus 1, A. Das sind alles Elemente, die ich in der Gruppe G basteln kann. Dieses erste rechne ich einfach aus und denke mir dann nichts weiter bei, das zweite auch, aber das dritte würde ich ja so nicht ausrechnen. Denn in der Gruppe ist mit B hoch minus 1 ja das eindeutig bestimmte Inverse zu B gemeint. Und B, B hoch minus 1 ist das neutrale Element, das rechne ich nicht aus, das kürze ich weg. Und dann habe ich hier halt A, nochmal A, hier genauso C, C hoch minus 1. Das heißt, in einer Gruppe bedeuten solche Ausdrücke, dass da überflüssiges Zeug steht. Das ist die Intuition dahinter. Das heißt, die Gruppenelemente, dieses hier, was da steht mit dem überflüssigen Zeug und das, wo ich jetzt Sachen rausgekürzt habe, und es ist ja wirklich kürzen, so, A hoch 3, wenn ich diese Notation einführe, die sehen unterschiedlich aus, aber es sind die gleichen Gruppenelemente. Das heißt, dass wir jetzt, wenn wir so mit Gruppen arbeiten und immer explizit Sachen mit den erzeugten Elementen hinschreiben, dass es uns dann ganz oft passiert, dass wir Ausdrücke sehen, die verschieden sind, aber die das gleiche Gruppenelement repräsentieren. Das heißt, man rechnet aus und es kommt das gleiche Gruppenelement raus. Und die Frage ist halt immer, woher man das weiß. Woher weiß man, ob zwei solche Ausdrücke das gleiche Gruppenelement sind oder nicht? Und das ist theoretisch interessant und dem nähern wir uns, denn wenn die freie Gruppe da ist, dann können wir auch Präsentationen hinschreiben. Aber das ist auch praktisch total relevant, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eine Gruppe in einem Computer repräsentieren möchte, da kann ich das ja auch machen. Der Computer kennt, also Gap oder mag man da so, kennen, haufenweise Gruppen, dann schnappe ich mir eine, nehme ein paar Elemente, will das Erzeugnis ausrechnen. Um das Erzeugnis auszurechnen, muss der Computer genau das entscheiden, worüber wir gerade gesprochen haben. Der muss wissen, wenn da zwei Ausdrücke stehen, ob das das gleiche Gruppenelement ist oder nicht, denn ansonsten kann er nicht zählen, wie viele Elemente die Untergruppe hat, die wir da erzeugen. Das heißt, der löst die ganze Zeit dieses Problem, der Algorithmus, der das macht. Okay, beweisen wir Satz 1 für. Ja, die Probleme sind klar. Wir müssen erstmal Wohldefiniertheit anschauen. Ich benutze jetzt mal meine Notation für die Gruppenaxiome, wie ich sie in der Algebra-Vorlesung benutze und im Buch. Also G1 bis G4 und dann wäre G1, dass wir überhaupt eine Menge mit Verknüpfung haben. Und dass wir wieder in F von A landen, das haben wir uns gerade schon angeschaut mit Kringel. Die Frage ist nur die der Wohldefiniertheit. Also müssen wir uns jetzt mal solche Klassen hernehmen und verschiedene Repräsentanten hinschreiben. So, das ist die einzige Frage. Wohldefiniertheit von Kringel. Sein also, Omega 1, Omega 2, Tau 1, Tau 2. Dass wir da die gleiche Klasse stehen haben mit verschiedenen Repräsentanten. Heißt also, Omega 1 und Omega 2 repräsentieren die gleiche. Und Tau 1 und Tau 2 auch. das wissen? Naja, wenn man die gleiche Klasse repräsentiert, dann heißt es ja, dass die Vertreter jeweils in der Klasse liegen. Und in der Klasse zu liegen heißt, dass man zueinander in der Tilde-Relation steht. Omega 1 ist also in Tilde-Relation zu Omega 2 und das gleiche gilt für die Taus. So, jetzt kringeln wir. Nach Definition von Kringeln ist die Klasse von Omega 1 verkringelt mit der Klasse von Tau 1 die Klasse von Omega 1, Tau 1 hintereinander geschrieben. Okay. Aus dem Lemma von vorhin, 1, 3, da steht sogar noch, wissen wir aber aus dem dritten Puller, dass die Äquivalenzrelation Tilde sich mit dem Hintereinanderschreiben von Wörtern verträgt. Wenn ich also W1 und Tau1 hintereinander schreibe, dann ist das Wort, was da rauskommt, äquivalent zu dem Wort, was rauskommt, wenn ich Omega2 und Tau2 hintereinander schreibe. Das heißt, mit Lemma 1, 2 gilt, dass Omega1 Tau1 in Relation steht zu Omega2 Tau2. Und jetzt kann ich das einfach hinschreiben. Wenn die in Relation stehen, heißt es ja, dass sie die gleiche Klasse repräsentieren. Also könnte ich hier anstatt des Vertreters Omega 1 Tau 1 auch den Vertreter Omega 2 Tau 2 hinschreiben. Und dann benutze ich nochmal Kringel und dann bin ich fertig. So sehen wir also, indem ich auf der anderen Seite beginne, die Klasse von Omega 2 verkringelt mit der Klasse von Tau 2 ist nach Definition die Klasse von Omega 2 Tau 2 hintereinander geschrieben. Das ist mit dem, was da oben steht, das gleiche wie die Klasse von Omega 1 Tau 1. Das ist mit dem, was noch da drüber steht. Ah, da hätte ich jetzt Farbe benutzen sollen. Kann man es noch erkennen? Die ganzen Tildes und die Pfeile, ist es nachvollziehbar? Bitte nächstes Mal beschweren, ich benutze dann Farbe. Das ist die Klasse von Omega 1, die mit der Klasse von Tau 1. Das war die Wohldefiniertheit. War doch gar nicht so schlimm, wir haben nur unser kleines Lemma gebraucht. Und dann gucken wir uns jetzt schnell den Rest an. So, was ist denn da los? Gruppeneigenschaft G2, Assoziativgesetz. Na, ist klar. Kringel macht hintereinander Schreiben von Wörtern, da gilt das Assoziativgesetz, also gilt es auch für diese Klassen. Da haben wir nichts zu tun. Jetzt das Interessante, G3 ist die Existenz eines neutralen Elements. Okay, wir brauchen also jetzt eine Klasse von Wörtern, die sich bei Kringeln neutral verhält. Das bedeutet also, dass wenn ich mit dieser Klasse verkringle, dass dann wieder die ursprüngliche rauskommt. Und wenn wir mal gucken, was Kringeln macht, dann sehen wir ja, da wird hintereinander geschrieben. Na, wann ändere ich die Klasse nicht? Ich ändere sie dann nicht, wenn hier als Repräsentant einfach wieder Omega 1 stehen könnte. Und das passiert zum Beispiel dann, wenn ich für Omega 2 das leere Wort nehme. Interessanterweise könnte ich aber auch Wörter nehmen, bei denen man sofort sieht, dass sie sich reduzieren lassen zum leeren Wort. Es ist also auch sofort total klar, was für verschiedene Optionen wir haben, um das neutrale Element hinzuschreiben oder um Vertreter dafür hinzuschreiben. Und es passt auch wieder zu unserer Intuition, oder? Denn das neutrale Element einer Gruppe kann ich ja auch immer künstlich schreiben, das machen wir ständig, wenn wir umformen, als irgendein Gruppenelement mal das gleiche Gruppenelement minus 1. So, das ist genau das, was wir da schon sehen. Das heißt, dass wir die Klasse nehmen, die vom leeren Wort repräsentiert wird. Und das ist ein neutrales Element. Natürlich wissen wir, dass es dann am Ende das ist, aber während wir noch was zeigen, reicht es, wenn wir die Axiome nachprüfen oder reicht es, 1 zu finden. Und
Und jetzt auch noch ein bisschen intuitiver, einfach nur eine Einzel schreiben und nicht die leere Menge.
Und was machen wir für G4? Ja, da ist jetzt auch klar, wo wir hinwollen. Wir wollen halt jetzt, wenn wir mit einem Wort anfangen und der davon repräsentierten Klasse, quasi ein Partnerwort finden, derart, dass wenn wir die dann hintereinander schreiben, man durch Reduktion zum leeren Wort kommen kann. Denn dann würde man ja bei dieser Klasse landen, in der das leere Wort liegt. Und da mache ich hier mal kurz so eine schmierige Nebenrechnung. Wie funktioniert das? Also ich habe hier so ein Wort Omega und ich mache mal ein konkretes Beispiel, damit wir uns vorstellen können, was da passiert. Sagen wir mal, das ist A, B, C, A. So, A muss ein bisschen lustiger. Das ist unser Wort. Wenn ich jetzt etwas basteln sollte, was dann beim Hintereinander schreiben, und ich muss mich für eine Richtung entscheiden, und in den Aktionen kommt das neutrale Element von rechts, das heißt, das, was das Inverse werden soll, kommt auch von rechts. Jetzt suche ich also so ein Tau, derart, dass ich Omega Tau reduzieren kann zum leeren Wort. Na, aber ist ja eigentlich klar, was ich hier machen muss, oder? Und witzigerweise ist es auch was wir kennen. Wenn wir nämlich zum Beispiel in symmetrischen Gruppen arbeiten und dann so Darstellungen haben von Elementen mit irgendwelchen Zyklen, dann basteln die Inversen auch ganz oft intuitiv genauso, indem wir hinten anfangen und dann immer nachher die Inversen hinschreiben. Und genau das machen wir auch. Das Tau könnte jetzt sowas sein, das ist dann möglichst kurz, könnte sein A, dann kürze ich das hier mit dem A minus 1 weg durch eine elementare Reduktion, dann C minus 1, dann B minus 1 und dann A minus 1. Fertig ist mein Wort, mit dem dann Omega Tau äquivalent ist zum leeren Wort. Und das heißt, dass das Kringelprodukt der Klassen unser neutrales Element ergibt. Fertig. Das ist also auch sofort klar, wenn man Inverse kriegt. Aber das muss ich jetzt natürlich irgendwie ordentlich hinschreiben.
Sein N aus N 0, A 1 bis A N plus A, Epsilon 1 bis Epsilon N aus der Menge 1 plus 1 und Omega sei unser Wort. Epsilon n, dann gucke ich mir jetzt die Klasse dazu an und will, und es reicht natürlich, wenn ich mir so einen Repräsentanten schnappe und will quasi die Idee ordentlich hinschreiben, die wir hier gerade zusammen entwickelt haben. Was haben wir gemacht? Wir sind die Buchstaben, beziehungsweise die Buchstaben mit Exponent minus 1 dran, die sind wir rückwärts durchgegangen und haben dann immer das Gleiche hingeschrieben, aber mit verändertem Exponenten. Das war die Bauanleitung. Dann schreibe ich das jetzt einfach hin. Tau sei das Wort, das ich bekomme, indem ich jetzt hinten anfange und dann immer vor das Epsilon ein Minus schreibe. Und so weiter. Die Punkte sind wie gesagt Punkte fürs Hintereinanderschreiben, keine Verknüpfungspunkte. Am Ende habe ich dann A1 minus Epsilon 1 und dieses Minuszeichen ist sogar wohl definiert in dem Sinne, dass aus 1 eine minus 1 wird und bei minus minus 1 denken wir uns das, was wir uns immer denken, nämlich dass dann daraus eine 1 wird. Und dann habe ich wirklich die Exponenten vertauscht und ich bin in der Reihenfolge auch genau andersrum losgelaufen, sodass ich dann beim Miteinanderschreiben etwas ergibt, was zum leeren Wort äquivalent ist. Wir schreiben jetzt das ist die Klasse von Omega, wir kriegen von der Klasse von Tau die Klasse vom leeren Wort. So dass also jetzt da von rechts ein Element gekommen ist aus f von a, was sich wie ein Inverse verhält. Schön, das war's. Und es war sogar am Ende recht intuitiv, was wir da so gemacht haben, finde ich. Oder?
Sehr schön, das ist unsere freie Gruppe. Dann feiern wir das jetzt ein bisschen und führen noch ein paar Wörter ein. Und ich gucke mal auf die Uhr. Moment, was? Um 5:45? Okay. Die Zeit ist so schief, dass ich irgendwie. Aber gut, also bis 11 können wir auf jeden Fall noch machen und dann reden wir ein bisschen. Definition. FA heißt freie Gruppe über A. Und es kommt gleich ganz. ganz viel Zeug von wegen, ja, die Größe des Alphabets, gibt uns dann ja auch Auskunft irgendwie über die Komplexität dieser Gruppe, das heißt dann Rang und auch hier können wir mal wieder kurz gucken, was ist eigentlich der Extremfall auf der einen Seite, den wir immer nicht vergessen sollten, nämlich, dass das Alphabet leer ist, ist ja erlaubt. Dann kann man halt nur das leere Wort sagen. Das ist in Ordnung. Dann ist das halt eine Gruppe, die nur aus dem neutralen Element besteht, also nur aus der Klasse, die vom leeren Wort repräsentiert wird. Das ist auch der einzige Fall, wo da eine endliche Gruppe rauskommt. Ansonsten, in dem Moment, wo es einen Buchstaben gibt, können wir uns ja überlegen, warum da sofort eine unendliche Gruppe entsteht. Ich starte mit diesen einen Buchstaben und dann habe ich die Klasse, die von den Buchstaben selber repräsentiert wird. Dann die von dem Buchstaben zweimal geschrieben repräsentiert wird. Dann dreimal und so weiter. Das kann ich unendlich lange fortsetzen. Da wird nie eine Reduktion oder sowas möglich sein, sondern es sind alles paarweise verschiedene Klassen, sofort unendlich. Kardinalität von A heißt Rang. Wenn Sie also, man muss das lesen, wie sei bla eine freie Gruppe von Rang 3, dann wissen Sie jetzt, was gemeint ist. Sie haben ein Alphabet mit drei Buchstaben, A, B, C und basteln dann genau dieses Objekt, was wir hier gerade konstruiert haben. Und das ist dann eine Möglichkeit, eine Lebensform, die eine freie Gruppe vom Rang 3 ist. Und dann gibt es halt verschiedene Sprachregelungen. Also man kann auch sowas sagen wie, die Gruppe ist frei in so und so viel Erzeugern. Ich schreibe mal so ein bisschen was hin, damit Sie das wiedererkennen, wenn Sie das irgendwo sehen, falls Sie irgendwo rumstöbern, rumlesen. Wenn Sie also sowas lesen wie, die Gruppe G ist frei in, ich schreibe jetzt mal K, das soll natürlich eine Zahl sein, Erzeugern, bedeutet, das ist ein Beispiel für so eine Sprachregelung, bedeutet was? Ja, wir können ja mal kurz in uns gehen, was in diesem Kontext sinnvoll ist dafür. K-Erzeuger klingt wie K-Buchstaben, die ich benutze, um die Wörter zu bilden. Heißt also, dass es jetzt ein Alphabet geben muss, der Kardinalität K oder Mächtigkeit K, derart, dass die Gruppe G isomorph ist zur freien Gruppe über diesen K-elementigen Alphabet. Das ist eine sinnvolle Interpretation dieser Aussage. Und das heißt, dass je nachdem, womit man dann da weiterarbeiten will, man einfach für G genau diese Freiheit übernehmen kann. Das bedeutet also, dass es ein Alphabet A der Mächtigkeit K gibt. So. Das G als Gruppe isomorph zu F A ist. Und ist auch klar, was man dann zu tun hat, um so einen Isomorphismus konkret anzugeben. Man nimmt, also man guckt nämlich einfach bei G, wie diese Erzeuger genau aussehen, diese K-Erzeuger, und dann schreibt man eine Projektion hin in die eine oder andere Richtung. Man hat dann eine 1-zu-1-Beziehung zwischen diesen Erzeugern und den Buchstaben in A, weil es zwei Mengen der Mächtigkeit K sind, und dann ist ja alles endlich hier. Und dann kriegt man durch sozusagen Fortsetzung dieser Projektion, also dadurch, dass man definiert, was dann mit den Gruppenelementen bzw. mit den Wörtern und dann mit den Klassen passieren soll, kriegt man Notensumme. Da, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Übungsaufgabe zu haben, aber das wäre, was es könnte, es wäre vielleicht ganz cool, das einmal auszuxen. Oder? Also einmal auszuxen, hier ist so eine Gruppe, die frei in drei Erzeugern ist und die Erzeuger heißen T1, T2, T3. Und dann xen wir einmal wirklich aus, wie bastelt man jetzt einen konkreten Isomorphismus zu unserem F von A, wobei das Alphabet jetzt halt die Buchstaben A, B, C hat. Wie genau würde das aussehen? Das können wir einmal machen, das ist eigentlich ganz cool. Weil man nämlich dann auch sieht, was dieses Freisein bedeutet. Denn es gibt ja viele Gruppen mit so und so viel Erzeugern, aber die sind nie frei. Und das Nicht-Freisein bedeutet wirklich im Wortsinne, dass es Einschränkungen gibt,
die dann auch dazu führen würden, je nachdem, was es für Einschränkungen sind, dass man dann so Isomorphismus nicht mehr hinkriegt. Das heißt, diese Freiheit sieht man nicht. Und auch, wo sie verletzt ist.
Was noch? Mutationen brauche ich dafür, glaube ich, nicht, denn alles, was wir hier machen, ist ja nur Vorgeplänkel, weil wir Präsentationen verstehen wollen und warum das wohl definierte mathematische Konzepte sind. Okay, freie Gruppe auf A oder freie Gruppe über A? Das weiß okay. Oder im Alphabet A oder so, ist alles okay, verstehe ich alles, wenn Sie das sagen. Rang der Gruppe ist die Anzahl der Buchstaben, die wir benutzen. Abstrakt zu sagen, dass eine Gruppe frei ist in so und so viel Erzeugern, habe ich gerade erklärt. Genauso kann man auch abstrakt sagen, eine Gruppe ist frei vom Rang. Bla, das bedeutet dann genau dasselbe. Analog. Frei vom Rang. Nehme ich mal einen anderen Buchstaben N. Also in gleicher Geschichte. Wenn Sie also irgendwo lesen, sei G eine freie Gruppe vom Rang 5. Dann wissen Sie, ah, okay, G ist also eine freie Gruppe über einem Alphabet mit 5 Buchstaben. Und dann wissen Sie genau, wie man sie noch
Jetzt noch ein bisschen abstrakter. Eine Gruppe heißt frei, wenn es ein Alphabet gibt, über den sie frei ist. Also wenn es einen Rang gibt, derart, dass das eine Gruppe ist, die frei ist vom Rang. Blablabla. Bla, bla.
Und mehr brauchen wir nicht. Es gibt auch freie Gruppen von unendlichem Rang. Unsere Alphabete müssen ja nur abzählbar sein und nicht endlich. Ich glaube, das ist alles, was ich an der Stelle sagen wollte. So,
wir haben jetzt quasi eine Charakterisierung von freien Gruppen qua Konstruktion. Richtig? Also wir haben losgebastelt, haben dann gesagt, das nennen wir jetzt freie Gruppe und sagen dann, wenn wir jetzt irgendwo auf der Welt sehen, dass jemand von einer freien Gruppe spricht, dann führen wir das zurück auf die Art und Weise, wie wir charakterisiert haben. Und basteln gegebenenfalls einen Isomorphismus. Man kann das alles auch anders machen. Man kann freie Gruppen anders charakterisieren. Und hier gebe ich jetzt einfach nur einen Lesehinweis. Es gibt nämlich ein Buch von Derek Robinson. Das habe ich auch im Büro. Wer möchte, kann sich das also auch gerne ausleihen. Da werden freie Gruppen anders charakterisiert. Und ich werde hier, glaube ich, 1-2 Resultate angeben, aber ohne Beweis teilweise. Einfach nur, damit man nochmal sieht, wie man aus einer anderen Perspektive darauf gucken kann. Und das Buch heißt A Course in the Theory of Groups, steigt eben nicht mit endlichen Gruppen ein, sondern wesentlich allgemeiner. Und da kann man dann zur Ergänzung noch ein bisschen nachlesen und zum Beispiel auch so diese Herangehensweisen vergleichen und kann dann schauen, ja, wo liegen die technischen Schwierigkeiten, wenn man es so macht, wo liegen sie, wenn man es anders macht, was ist gleich, was ist unterschiedlich, wo sind die Parallelen. So, das finde ich immer ganz nett, verschiedene Ansätze zu gucken. Also Literaturempfehlung, Robinson, nicht Geoff Robinson, sondern Derek Robinson. Den Titel des Buchs hatte ich gerade gesagt, ich sage ihn nochmal und steht bei mir im Büro, man kann sich das gerne ausleihen. A Course in the Theory of Groups. So, was möchte ich jetzt noch machen? Und die Frage ist, möchte ich das heute machen oder möchte ich, dass Christoph das dann nächste Woche macht? Das ist nämlich eigentlich ziemlich nett. Also, man kann zeigen, dass wenn man mit einem Alphabet anfängt und mit irgendeiner Gruppe auf der Welt, dass man dann einen Gruppenhomomorphismus finden kann von der freien Gruppe über den gegebenen Alphabet hinein in diese Gruppe, die man irgendwo auf der Welt gefunden hat. Das heißt, freie Gruppen sind sehr universale Objekte in dem Sinne, dass man in denen sehr viel findet. So, und das kann man spezifizieren. Das ist so ein Satz zum Beispiel, über den wir hier sprechen können, aber auch wirklich nur zur Ergänzung. Das werden wir nicht beweisen. Und dann, und ja, ich glaube, es ist wirklich ganz cool, wenn wir es für nächste Woche lassen. Da haben Sie dann Spaß. Das, was wir vorhin besprochen haben, wie das aussieht mit sozusagen kanonischen Repräsentanten für diese Äquivalenzklassen, das funktioniert tatsächlich. In jeder dieser Klassen liegt genau ein reduziertes Wort. Das haben wir lustigerweise nicht gebraucht, um zu zeigen, dass hier wirklich eine Gruppe rauskommt. Irgendwie denkt man ja, vielleicht möchte man noch mehr über die Klassen wissen. Nö, war egal. Ist aber trotzdem interessant. Und dann mit noch einem Satz, der aber auch nur zur Info ist quasi, um das Thema ein bisschen abzurunden, endet das und dann geht es weiter mit Erzeugern und Relationen. Das heißt, was wir gesehen haben, war jetzt der Einstieg in die Vorlesung, in das Thema freie Gruppen, um einmal das
das konzeptionelle Fundament zu legen für das, was passiert. Warum existieren überhaupt diese ganzen Objekte, über die wir später sprechen? Deshalb, weil man Freigruppen konstruieren kann. Das heißt, da geht nächste Woche weiter. Das ist eigentlich ein richtig guter Punkt, um aufzuhören. Ich gucke mal Christoph an, ob das okay ist. Nächste Woche, Ende von Kapitel 1, Einstieg 2. Super.
Dann stoppen wir hier und besprechen, wie es nächste Woche weitergeht und dann danach mit den Übungen, okay? Dankeschön.